danke für unsere Kinder, danke, dass sie einen super Gottesdienst heute haben können. Segne du die Kindergottesdienstleiter, dass sie einfach einen guten Tag mit ihnen haben oder gute Zeit mit dir haben können. Amen. Ja, wir sind ja in der Predigtserie vom Matthäus. Der Matthäus, der hat vom Leben von Jesus erzählt und es ist auch heute wieder so, dass Fragen erwünscht sind. Also wenn jemand eine Frage während der Predigt hat, darf er die gerne stellen. Das letzte Mal, als wir in Matthäus waren, wo wir jetzt in der Geschichte sind, da wurde Jesus gerade getauft. Er wurde getauft vom Johannes dem Täufer etwa mit 30 Jahren, also er war 30 Jahre auf der Erde und ist noch nicht öffentlich aufgetreten. Und dann kommt so ein richtiger Startschuss für seine Karriere als Messias. Und zwar ist da der Johannes der Täufer und das ist eine bekannte Person in Israel, die ist ziemlich fest geschätzt. Und dieser Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, sagt er, boah, das ist einer, der ist noch viel größer als ich. Das geht gar nicht, dass ich den taufe, eigentlich müsste der mich taufen. Aber Jesus sagt, nee, ist schon gut, deine Ehrerbietung ist richtig, aber lasst uns, taufe mich, Gott hat das so vor. Und dann wird Jesus getauft, dass er unter Wasser wieder auf Wasser und dann geschieht etwas Gewaltiges, noch kaum Dagewesenes, dann kommt vom Himmel der Heilige Geist in Form einer Taube und er kommt auf Jesus und jeder sieht das und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und ich weiß nicht, wie ihr euch vorstellt, wenn Gott redet, aber ich glaube, wenn Gott redet, dann ist das so ziemlich gewaltig und die Stimme sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und all diese Personen rundherum, die hören das, die sehen das und jetzt müsste man doch sagen, jetzt geht's los. Oder jetzt hat jeder gesehen, Jesus hat die Vollmacht. Viele haben Jesus kennengelernt durch diese Botschaft. Und jetzt ist die Zeit, in dem Jesus seinen Auftrag beginnt. In dem er beginnt, Menschen zu heilen, Menschen zu Gott zu führen und so weiter. Jetzt hat er 30 Jahre gewartet. So, und vielleicht geht es uns ja im Moment gerade etwas ähnlich. Wir haben jetzt gerade so unsere Gemeindemission miteinander erarbeitet. Und wir hatten eine Weile, nicht 30 Jahre, aber wir hatten eine Weile, das so zusammenzustellen. Der Fokus der FCG Önsingen ist die Hoffnung von Jesus Christus, den Kindern und Jugendlichen, einsamen Menschen und Menschen mit psychischen und körperlichen Langzeitbelastungen zu bringen. Und jetzt müsste man sagen, jetzt geht's doch los. Jetzt finden wir heraus, wie können wir zu den Kindern gehen? Wie können wir zu den Einsamen gehen? Ja, wie bringen wir die Hoffnung zu Menschen, denen es so schlecht geht, psychisch oder körperlich? Und so, das war wirklich so mein Gedanke, so jetzt geht's los. Und dann sehe ich den heutigen Predigttext, haben wir den an und merke, das ist wie eine Vollbremsung. Weil jetzt kommt der Heilige Geist zu Jesus und macht Folgendes. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Ja, die Wüste ist der Ort, dort gibt es gerade keine Menschen. Und dann warum? Ja, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Coole Aussicht. So, und was macht jetzt Jesus, um sich darauf vorzubereiten? Er fastet 40 Tage. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ja, kein Wunder. Also, anstatt dass er jetzt in die Hauptstadt geht oder sonst zu den Menschen, wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und es ist nicht so, und dort wird er vom Satan versucht. Also es ist nicht so, dass Jesus so durch die Wüste ging und dann kam da plötzlich ein überraschender Angriff. sondern es ist so, dass der Heilige Geist das so geführt hat. Es war der Wille des Heiligen Geistes, dass Jesus dem Teufel begegnet und von ihm versucht wird. Das Wort versucht, das ist so etwas schwierig zu übersetzen. Man könnte auch sagen, geprüft oder erprobt wird. Und ich habe mir überlegt, wieso macht der Heilige Geist das? Stellt der Heilige Geist Jesus eine Falle? Das ist irgendwie nicht logisch. Und ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach zu erklären ist. Weil es ist nicht so, dass der Heilige Geist Jesus eine Falle stellen würde. Das würde er nie tun, das steht so in der Bibel. Der Heilige Geist stellt auch dir keine Falle. Es steht auch in der Bibel, wenn der Heilige Geist zulässt, dass du in einer Versuchung kommst, wird er dir auch helfen durch diese Versuchung. Sie wird nicht über deine Kraft gehen. Aber warum macht er dann das? Und ich versuche es mit einem kleinen Bild zu erklären. Stellt euch mal eine Fußballmannschaft vor, ist im Moment nicht gerade so schwierig. Und diese Fußballmannschaft, die spielt zusammen und sie trainiert die ganze Zeit und sie kann mit Gut und Recht sagen, wir sind die beste Fußballmannschaft der Welt. Es gibt keine bessere Fußballmanschaft aus der Welt. Und müsst ihr euch vorstellen, das würde sogar stimmen. Aber diese Fußballmannschaft sagt, dieses Wissen reicht uns eigentlich. Also wir spielen gegen keine andere Mannschaft. Und wir nehmen auch nicht an einem Turnier teil. Dann würde das immer noch stimmen. Diese Fußballmannschaft wäre die beste Fußballmannschaft der Welt. Aber irgendwie merken wir, das ist irgendwie witzlos. Hä? Also damit das ja wirklich zur Geltung kommt, dass das die beste Fußballmannschaft der Welt ist, muss man an die Fußball-WM gehen. Und dann muss man dort Weltmeister werden, wenn man die beste Fußballmannschaft der Welt ist. Hoppschwitz. Genau. Aber also, dann wird das, was diese Fußballmannschaft jetzt vielleicht jahrelang trainiert hat, wird das geprüft. Es wird anstrengend. Es kann sein, dass jemand eine Verletzung kassiert in diesem Spiel. Es kann sein, dass es richtig anstrengend wird. Es kann sein, dass man mal in Rückstand gerät. Es wird eben getestet. Und wenn wir ehrlich sind, das ist auch im Fußball so, die Mannschaft wird eigentlich erst richtig gut, wenn sie auch gegen andere gute Mannschaften spielt. Also wenn das, was sie trainiert haben, auch geprüft wird, wenn das eben sozusagen versucht wird. Und wisst ihr, mit unserem Glauben ist das dasselbe. Wir können noch so sagen, hey, wir vertrauen Jesus. Und ich würde alles machen, was Gott von mir verlangt. Alles, was er von mir verlangt, würde ich machen. Und dann sage ich, ja, und es ist so schön, Gott verlangt im Moment von mir, dass ich viel in die Ferien gehe und er gibt mir einen super Job und ich darf da super leben und er gibt mir ein Haus und eine Familie, happy, clappy, alles super. Ja, das ist schön, es gibt solche Zeiten im Leben, ich hoffe, du hast solche schon mal erlebt. Aber dein Glaube und deine Hoffnung an Jesus kommt dann zur Geltung, wenn das eben nicht so ist. Dann, wenn es schwierig ist, die Hoffnung zu halten. Dann, wenn wir in hoffnungslose Situationen kommen. Dann kommt es darauf an, ob wir Hoffnung haben, ob wir Glauben haben. Dann, wenn Jesus von uns etwas verlangt, das schwierig ist. Dann kommt es darauf an, ob unser Glaube da ist. Und dann kommt der Glaube auch erst richtig zur Geltung. Dann erlebt man, dass eben dieser Glaube wirklich real ist. Ich habe das erlebt, als ich in Schaffhausen war und Gott mir sagt, ich habe einen anderen Ort für dich vorbereitet, kündige mal deine Stelle. Ich sage dir schon, wohin das es geht. Ja, es ist keine Kunst, wenn Gott dir sagt, hey, Önsingen ist schön bereit, das ist eine super Gemeinde und alle sind so lieb und so. Und das ist wirklich so. Aber das habe ich damals ja noch nicht gewusst. Aber dann wurde mein Glaube konkret, als ich so einen Schritt machen durfte. Und das hat dazu geführt, dass mein Glaube gewachsen ist. Ja, es war etwas herausfordernd, aber mit Gott war es eben dann auch etwas, was in meinem Leben wirklich etwas gebracht hat. Viel mehr, als hätte ich schon gewusst, wie das so rauskommt und dass ich bei euch landen darf. Ja, und Jesus, der musste auch versucht werden, weil nur weil er versucht wurde, können wir auch wissen, hey, wenn Jesus selbst versucht wurde, dann kann er uns selbst auch in der Versuchung helfen. Also wenn wir wissen, hey, Jesus selbst, der hatte auch, ja, da kam der Teufel sogar direkt und hat ihn versucht. Und so können wir wissen, hey, schau, so hat Jesus dem widerstanden. Wir können das auch. Und bei uns ist es doch ganz ähnlich in unserer Gemeindevision. Wisst ihr, am besten können wir Hoffnung den Leuten bringen, wenn wir selbst einmal die Hoffnung gebraucht haben und selbst einmal uns auf diese Hoffnung verlassen mussten. Wenn wir selbst gemerkt haben, mit Kindern und Jugendlichen selbst herausgefordert waren. Wenn wir selbst einsam waren. Wenn wir selbst psychisch und körperliche Langzeitbelastungen gehabt haben. Dann können wir solchen Personen helfen. Dann können wir uns in diese Personen einfügen. So, also das so als Einleitung. Und jetzt kommen diese Versuchungen des Teufels. Die erste Versuchung, trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Teufel kommt hier und müsst euch vorstellen, vorher wurde Jesus ja noch getauft, wo Gott selbst gesprochen hat zu ihm und gesagt hat, das ist mein Sohn. Und jetzt sagt er ihm, Herr, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch etwas. Dann mach etwas, was auch wirklich göttlich ist. Gott hat am Anfang der Welt, hat er ein Wort gesprochen und die Welt geschaffen. Und jetzt beweist, dass du Gott bist. Rede ein Wort und schaffe auch etwas. Schaffe aus diesen Steinen Brot. Und er sagt damit auch, ja, und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, hey, dann hast du ja auch die Vollmacht, das zu tun. Dann darfst du das ja auch? Lustigerweise zweifelt der Teufel gar nicht daran, dass Jesus das kann. Das ist irgendwie für beide klar, das steht gar nicht zur Diskussion, ob Jesus das kann oder nicht. Die Frage ist, ob er es macht. Und jetzt kommt Jesus und er bringt eine Bibelstelle. Eine Stelle aus dem Alten Testament, und sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt von dem, was Gott ihm sagt. Jetzt ist noch wichtig, also er ersetzt das Wort Gottes nicht durch Brot. Also es ist nicht, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern nicht nur. Natürlich brauchen wir Essen. Das ersetzt Jesus hier nicht. Aber es geht um den Fokus in diesem Moment. Es geht darum, was steht im Moment als Höchstes? Steht das Bedürfnis von Jesus höher? Dass er jetzt Hunger hat, sehr verständlicherweise Hunger hat? Oder der Wille Gottes? Steht es höher, dass er jetzt beweisen muss, dass er Gottes Sohn ist oder das auch gerne tun würde? Dann würde er es ihm ja mal richtig zeigen. Oder weiß er das zutiefst? Er muss das gar nicht beweisen. Und ich glaube, Das ist auch eine Versuchung, die immer wieder auf uns zukommt. Wenn wir so eine Mission haben und sagen, hey, wir wollen etwas erreichen, dann werden wir in dem getestet, stehen meine Bedürfnisse über dem Willen Gottes. Geht es jetzt darum, meine Bedürfnisse mit dieser Macht, die uns Gott auch gibt, zu stillen? Oder geht es darum, dass wir sagen, es geht um Gottes Willen? Nur weil wir die Vollmacht haben, etwas zu tun, heißt das noch lange nicht, dass es auch der Wille des Vaters ist, etwas zu tun. Ich denke, dass manchmal, wenn es darum geht, so um Krankenheilungsgebete, ja, Jesus ist der Herr über Kranke und wir dürfen beten um Heilung. Aber ob es der Wille Gottes ist, dass jemand geheilt ist, ist Gottes Sache. Er entscheidet das. Und wir werden bei ihm sein, ob er heilt oder ob er nicht heilt. Dazu später noch mehr. Dann geht die Versuchung weiter. Darauf ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich herunter. Denn es heißt in der Schrift, der Teufel hat gelernt, hat gemerkt, Schriftstellen kommen gut an bei Jesus. Also probieren wir es mal so. Der Teufel hatte ja schon dann ein paar hundert Jahre Zeit, das Alte Testament zu lesen, also der kannte das gut. Er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einem Stein stößt. So, also er nimmt hier eine Bibelstelle aus Psalm 91 und sagt, hey, das hat Gott gesagt, das hat er über dich sogar gesagt, wenn du dieser Sohn Gottes bist. Und jetzt sagt Jesus, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Mit dieser Stelle hatte ich so lange Mühe, keine Ahnung, was das bedeutet hatte. Dann bin ich mal nachlesen gegangen. Dann bin ich nachlesen ich finde meine Notizen gerade nicht mehr. Bin ich nachlesen gegangen, ja, welche Stellen zitieren dann hier diese beiden, die miteinander reden? Dann habe ich gemerkt, Jesus zitiert aus 5. Mose 6, Vers 16 und dort steht, man soll Gott nicht versuchen, wie die Israeliten sie ihn versucht haben in Manasse. Gut, muss man nochmal weitergehen, was ist dann in Manasse passiert? Das steht in 2. Mose 17, 7 und dort war es so, das Volk Israel war in der Wüste und die hatten kein Wasser mehr. Und obwohl Gott vorher so viele Wunder getan hat, sie von den Ägyptern gerettet hat und so weiter, trotzdem hatten sie kein Vertrauen in Gott. Und obwohl Gott ihnen zugesagt hat, ich werde euch versorgen, hatten sie kein Vertrauen. Und so gingen sie zu Mose und erwarteten von ihm, und jetzt beweise, dass es diesen Gott gibt, dass er uns wirklich versorgt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, nach den all den Wundern, die Gott schon getan hat, er hat sie gerade durch ein Meer hindurch geleitet. Nachdem kommen sie und sagen, ist der Herr unter uns oder nicht? Mose, beweis uns jetzt das. Also es geht darum, dass wir Gott so nicht herausfordern sollen. Es geht darum, Gott will nicht große Taten, er will unser Vertrauen. Oder Jesus hätte von diesem Dach springen können und er wäre nicht gestorben. Gott hätte seine Zusage aus Psalm 91 einlösen müssen. Er hat es ja versprochen, es wird ihm nichts geschehen. Also Jesus hätte Gott zwingen können in diesem Sinn, weil Gott lügt nicht. So. Gott lügt nicht. Aber wie wäre das in einer Beziehung, wenn man eine Zusage erzwingt? Das ist keine Beziehung. Das wäre ein Bruch einer Beziehung. Jesus war es wichtig, was will Gott? Nicht seinen Beweis. Ja, er hätte in dem Moment ganz Israel, das hätte sich ganz sicher herumgesprochen, beweisen können, wer er ist. Oder mindestens, dass Gott auf seiner Seite ist. Wäre schon eine Sensation, wenn hier einer von einem hohen Haus springt und ihm passiert gar nichts. Aber Jesus machte kein Show- und Sensationswunder. Das machte er nicht. Und das Letzte, was mir in dieser Geschichte noch so aufgefallen ist, ist, der Teufel hat schon ganz schön viel Heiliges aufgefahren. Also er geht in die heilige Stadt, auf den Tempel, er redet von aus der Schrift, aus der Heiligen Schrift, er redet von Gott selbst und den Engeln. Also seine Sprache war richtig schön fromm und sein Bibelkenntnis war richtig gut. Trotzdem war es verdreht. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wisst ihr, wir sollen Gott vertrauen, aber nicht seine Hilfe erzwingen. Wir wollen ihm vertrauen, ob er uns hilft oder nicht. Als ich Martina geheiratet habe, da habe ich ihr ja auch nicht gesagt, liebe Martina, ich liebe dich und ich werde das ganze Leben mit dir zusammen sein, wenn du den Haushalt immer schön machst. Ja, das wäre keine Liebe, sondern ich habe ihr gesagt, Martina, egal was passiert, egal wie du dich verhältst, ich werde dich lieben und werde dich nicht verlassen. Und um diese Beziehung geht es. Um diese Beziehung geht es zu Gott. Es geht nicht darum, was er alles für uns macht, sondern es geht darum, dass wir ihm vertrauen, egal ob er es macht. Und wisst ihr, genau das müssen wir selbst erleben. Müssen wir nicht nur in der Theorie. Und das geht nur in Situationen, die nicht einfach sind für uns. Und dann kommt die letzte Versuchung. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, geh weg, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Ich habe mir überlegt, das liest man so einfach, so ja, ist ja logisch, also vor dem Teufel niederknien, sicher nicht. Ich habe mir überlegt, hey, so, wenn ich jetzt Jesus wäre und ich meine, einer seiner Aufgaben war, auf die Erde zu kommen und den Teufel zu besiegen. Und das ist das, was der Teufel ihm hier genau anbietet. Eigentlich kapituliert der Teufel hier in diesem Moment und er sagt, ich gebe dir alle meine Macht, die er vermeintlich oder wirklich hatte. Ich gebe dir das alles. Du kannst nachher herrschen über diese Welt. Ist schon noch eine Verlockung, zu sagen, hey, was Jesus alles Gute hätte tun können, mit der ganzen Macht, die er bekommen hätte, hey, der hätte wirklich den Welthunger besiegen können, der hätte wirklich die Ungerechtigkeit besiegen können. Aber Jesus sagt nein. Und wisst ihr wieso? Jesus sagt nein, weil es geht nicht um weltliche Macht. Die Macht von Jesus, die Jesus bringen wollte, das ist nicht das Reich der Menschen, nicht die Herrlichkeit der Reiche der Menschen, sondern es geht um das Reich Gottes, das er bringen wollte. Das ist das, was er auf die Welt bringen wollte. Das Reich Gottes. Und ich glaube, das ist auch immer wieder eine Versuchung für uns, dass wir sagen, wir wollen uns möglichst viel Macht anhäufen, möglichst viel Einfluss irgendwo anhäufen. Und wir legen unseren Fokus darauf, irgendwo im Politischen oder sonst mit Geld und so weiter Einfluss anzuhäufen, um dann zu sagen, dann können wir nachher gut Gemeinde bauen. Und wir müssen das gar nicht so gegeneinander ausspielen. Ja, es gibt Leute, die haben die Aufgabe, in die Politik zu gehen und auch dort christliche Werte einzubringen. Es gibt Leute, die haben die Aufgabe, in die Wirtschaft zu gehen, dort viel Geld zu verdienen und für das Reich Gottes etwas einzusetzen. Es geht nicht darum, das gar nicht zu tun. Aber es wird nicht das Reich Gottes über die ganze Schweiz verteilen, wenn wir nur ein paar Milliardäre haben, die unsere Gemeinden super finanzieren. Es wird das Christentum nicht in der Schweiz etabliert werden und der Glaube in jedem lebendig werden, wenn wir 7 gläubige Bundesräte haben. Sondern es geht darum, dass wir dieses Reich Gottes in das Herzen der Menschen bringen, in die Herzen der Menschen bringen. Wisst ihr, das Reich Gottes ist genug stark, um sich selbst aus sich heraus durchzusetzen. Und nach diesen Versuchungen, da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Da kommen jetzt die Engel, die der Teufel vorher gesprochen hatte, die kommen jetzt wirklich, aber diesmal von Gott gesandt, um ihm zu dienen. Versuchung ist etwas Unangenehmes, sehr Unangenehmes. Jesus hat das auch an seinem Körper gemerkt. Nach 40 Tagen Hungern musste er sich mit diesem gemeinen Verführer auseinandersetzen. Sein Auftrag, der wurde zuerst einmal geprüft und getestet. Wie diese Fußballmannschaft, die zum ersten Mal ein Spiel machen muss. Und der Test, der geschieht ganz im Privaten, indem ihm der Teufel versucht und er widerstehen muss. Und wisst ihr, ich glaube, wir sind im Moment etwas an einer ähnlichen Situation als Gemeinde und vielleicht auch du ganz persönlich. Wir haben miteinander jetzt eine Mission. Etwas, wo wir sagen wollen, hey, wir wollen Önsingen, wir wollen das Gäu und das Tal verändern. Wir wollen diese Hoffnung bringen. Den Kindern, Jugendlichen, den einsamen Menschen und den Menschen mit psychischen und körperlichen Langzeitbelastungen. Wir wollen das machen. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht wundern. Und es wird nicht erstaunlich sein, wenn wir in nächster Zeit gerade darin herausgefordert werden. Wenn Situationen auf uns zukommen, die hoffnungslos scheinen. Situationen, in denen wir versucht sind, die Hoffnung zu verlieren. Ich weiß, dass viele auch schon in solchen Situationen drin sind. Ich glaube, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir in nächster Zeit und auch nicht wundern, dass wir schon in letzter Zeit Kinder und Jugendliche sehen, die herausfordern, die uns herausfordern, die in ihrem Leben herausgefordert sind. Kinder und Jugendliche, die in unsere Gemeinde gehen oder gingen. Dass es Situationen geben wird, wo du vielleicht persönlich mit Einsamkeit kämpfen musst oder Leute in deinem Umfeld. Und auch Situationen, in denen du körperlich oder auch psychisch so angegriffen wirst, dass du so schnell nicht mehr herauskommst oder darunter leidet, dass in deinem Umfeld du solche Leute kennst und liebst und mitleidest. Wenn ich weiß, viele von euch sind im Moment in solchen Situationen. Und es ist eine ganz unangenehme und schreckliche Zeit, darin zu sein, in dieser Versuchung. Aber wisst ihr, genau in diesen Situationen wird die Hoffnung Gottes uns stärken. Genau in diesen Situationen wird sich herausstellen, dass die Hoffnung Gottes größer ist als das, was wir vor Augen sehen. Dort, wo wir eben vor Augen keine Lösung mehr sehen. Dort, wo wir das Gefühl haben, das Leiden geht schon viel zu lang. Ich komme gar nicht raus. Ich hätte euch heute so gerne eine bessere Nachricht gebracht. Aber das ist das, was Gott sagt. Wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir diese Hoffnung wirklich bringen wollen, dann ist die Frage, bist du selbst bereit, dich hinzugeben? Wir haben das Bild von den Samen, dass wir Saatgut sind und uns säen in diese Ortschaften, in denen wir leben. Und das Samenkorn muss sterben, um aufzugehen. Ja, es bedeutet zuerst leiden. Es bedeutet, diese Dinge zu erleben, damit die Hoffnung siegen kann. Und die Frage an dich und an mich ist, sind wir bereit dazu, diese Prüfungen zu bestehen, damit wir diese Hoffnung erlebt haben und dann auch anderen bringen können? Und eine Zusage, die will ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Wisst ihr, in all dem Schwierigen, das jetzt vielleicht gerade in deinem Leben ist, dürft ihr etwas wissen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr bestehen könnt. Und ich selbst habe in meinem Leben und habe auch schon in vielen Leben gesehen, dass er manchmal sehr nahe an das Ende unserer Kräfte geht. Aber ich habe auch schon in so vielen Leben gesehen, was für eine Frucht aus diesem Tod dieses Samenkornes herauskommen konnte, wenn wir durch diese Versuchungen durchgehen. Und wenn wir wirklich erleben, diese Hoffnung von Jesus, schlussendlich trägt sie. Schlussendlich ist sie da. Und auch wenn wir es vielleicht jahrelang nicht gesehen und nicht erlebt haben, schlussendlich ist sie das, was wirklich, wirklich, wirklich verhält. Und da will ich uns Mut machen, diese Zeiten nicht abzukürzen, indem wir einfach Brot herstellen, indem wir einfach weggehen, sondern durch diese Zeiten durchzugehen, mit der Hilfe unseres Vaters. Und wir haben einander. Wir haben einander, um einander zu stützen, um einander mit Rat und Tat zur Seite zu gehen. Und irgendwann hat dann Jesus ja schon wieder gegessen. Es geht nicht darum, dass wir nach 80 Tagen oder nach 60 Tagen dann verhungern, weil wir es gesagt haben jetzt, nein, die Engel sind wahrscheinlich auch noch Versuchung oder so. Nein, es gibt auch den Moment, wo Gott herausholt oder wo Gott einen Ausweg schafft. Den Moment, den gibt es. Also diese Predigt darf ja nicht so verstanden werden, dass ich sage, bleib immer in deinem Leid drin. Es gibt Situationen, wo Gott einen Ausweg schafft, wo man vielleicht einen Schnitt ziehen muss und so weiter. Diese Situationen gibt es. Ja, gut. Ich glaube, nach dieser etwas tieferen Predigt, die etwas mir auch nicht sehr einfach gefallen ist, hier zu machen, wollen wir auch einfach gerade an Leute denken, die in solchen Situationen drin sind. Ich will zwei Beispiele geben aus unserer Gemeinde, für die wir nachher beten können. Vielleicht weißt du noch andere Beispiele in deinem Umfeld oder in der Gemeinde. Wir wollen nachher einfach eine Zeit haben, in der wir beten. Das erste Beispiel, das ist Peter Wotli. Er hat mir gesagt, dass ich das hier sagen darf oder hat sogar darum gebeten. Peter Wodlier hat Krebs in einem Stadium, in dem es keine Heilung mehr geben wird, auf natürliche Weise. Und darum ist er heute auch nicht hier. Und ja, das geht uns nahe, solches Leid. Und wir beten doch einfach, wir beten für die Familie, wir beten für Susi, dass sie in dieser Zeit einfach gestärkt werden. Und wir wissen, dass Peter, ich durfte letztens eine halbe Stunde mit ihm so Auto fahren und er hat mir so vom Himmel vorgeschwärmt. Und wir wissen, dass das seine Hoffnung ist. Aber trotzdem, jetzt ist es schwierig zu fassen. Das Leid ist groß in der Familie und beten wir doch einfach dafür. Das zweite ist, Lukas und Sarah haben mich angerufen und ihr Sohn Jeremias, der noch sehr jung ist, der hat jetzt seit einer Woche so knapp 40 Grad Fieber, schläft nicht und sie sagen einfach, wir sind mit den Nerven am Ende, wir können nicht mehr, wir mögen nicht mehr, es ist auch eine Ungewissheit, was da wirklich los ist mit diesem mit Jeremias, mit diesem Baby. Und dass wir da einfach beten, für die Eltern und auch ja, für Jeremias, dass er geheilt wird. Und auch einfach, ja, das, was dir jetzt in den Sinn kommt, und wir wollen doch miteinander aufstehen. Und vielleicht kann jemand von der Band etwas Hintergrundmusik machen und beten einfach dort, wo du gerade bist. Für dich darfst du einfach beten. Ich werde das vorne hier laut tun und du kannst halblaut oder leise einfach ja, mitbeten für diese Anliegen oder für das, was du gerade hast. Ja, Jesus, und du siehst das Leid, das hier ist. Du siehst das Leid in so vielen Familien und bei so vielen Personen, und dass wir auch nicht verstehen, vor dem wir manchmal einfach ohnmächtig sind, wo wir das Gefühl haben, es ist doch schon lange über unsere Kraft gegangen. Und ich will dich bitten, ich will dich jetzt bitten für Peter, dass du bei ihm bist. Jetzt, wo er zu Hause ist, dass du bei ihm bist in der Woche, dass du ihm stärkst und Hoffnung gibst. Dass diese Hoffnung, die er das Leben lang gepredigt und verkündigt hat, in seinem Herzen jetzt lebendig sein darf. Und ich bitte dich für seine Familie. Ich bitte dich, dass sie diese Hoffnung in Peter sehen dürfen und dass sie in der ganzen Trauer, die so verständlich ist und die ihren Platz haben darf und muss, dass sie in dieser Trauer immer wieder einfach von dir getröstet werden können. Dass sie merken, dass du ganz nahe bei ihnen bist, die diesem ganzen Unverständlichen. Ich bitte dich dafür, dass du dich als größer erweist als all dieses Leid und die Trauer. Und ich danke dir dafür, dass wir irgendwann zusammen wieder mit Peter im Vollbesitz seiner Kräfte im Himmel sein dürfen. Dass das unsere Hoffnung sein kann, die weiter über unser Leben darf. Ich danke dir für alles, was Peter auf dieser Welt gemacht hat. Für all die Menschen, in denen er sich investiert hat, die jetzt weiterleben und die Frucht bringen dürfen. Und Jesus, ich möchte dich bitten für Lukas und Sarah, dass du sie stärkst, dort wo sie nicht mehr mögen, dort wo ihre Kraft, ihre physische Kraft auch am Ende ist, weil sie so wenig geschlafen haben in letzter Zeit. Ich bitte dich, dass du sie segnest mit deiner übernatürlichen Geduld, mit Liebe zueinander, dass da nicht noch irgendwelche Streite kommen können, wenn man da so schlecht mit den Nerven dran ist. Ich bitte dich darum, dass du bei Jeremias bist und dass du ihn heilst und er schnell wieder normale Temperatur haben kann. Dass wenn du ihn durch die Ärzte heilen willst, dass sie schnell herausfinden können, was das ist und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Erweise du dich größer. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass überall dort, wo wir Leid sehen, dass wir nicht weitergehen, sondern dass wir hinschauen, dass wir diese Hoffnung von dir bringen. Manchmal mit praktischen Dingen und manchmal auch einfach im Gebet oder im Ermutigen. Du bist größer als alles Leid und jede Situation, auch die, die wir nicht verstehen. Und das, dem wollen wir vertrauen. Dir wollen wir vertrauen. Und ich bitte dich darum, dass wir das sehen können in vielen Situationen unserer Gemeinde und dass wir diese Hoffnung dann auch weiterbringen können. Ich bitte dich darum, dass du dich groß machst in unserer Mitte und im Gäu und im Tal. Und dass diese hoffnungslosen Leidenssituationen dazu dienen, dass du groß wirst, dass Menschen deine Hoffnung erkennen und dass unsere Beziehung zu dir so stark wird und immer stärker und stärker. Darum bitte ich dich. Amen.
Gebt Acht auf euch selber und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie, die Herde, ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Gnade sei mit uns allen. Ich bleibe bei Schriftsprache, weil wir Gäste unter uns haben. Zuerst einen ganz persönlichen Dank an Vreni, dass es mich in all den Jahren mit all seiner Kraft unterstützt und mir den Rücken freigehalten hat. Auch meinen Kindern möchte ich danken. Mussten sie doch sehr oft auf ihren Papa verzichten. Ohne die Unterstützung der ganzen Familie hätte ich diese lange Zeit nicht geschafft. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bei der Einsetzung in die Gemeindeleitung von nur mehr als 33 Jahren wurde uns der am Anfang gelesene Text aus Apostelgeschichte 20, 38 mit auf den Weg, auf die Reise gegeben. Niemand außer Gott wusste damals, wo diese Reise hinführen würde, aber er, der Herr wusste es. Er brachte uns bis auf den heutigen Tag durch alle Wirren und Stürme. Einige unter uns haben den ganzen Weg miterlebt. Gott sei Dank, dass ihr trotz allem der Gemeinde treu geblieben seid. Ohne euch und euren Glauben, ohne eure Aufopferung, ohne euer Festhalten, hätten wir es nicht geschafft. Aber, und das ist das Wichtigste, ohne Gottes Gnade und Barmherzigkeit, ohne sein Durchtragen, wären wir nicht hier und heute versammelt. Ein paar persönliche Worte. Nicht immer alles richtig gemacht, aber immer Gnade erfahren und Gnade gefunden. Viele Aufs und Abs, aber immer mit Freude und Zuversicht im Vertrauen auf Jesus Christus. Er wird's gut machen. eben auf seine Durchhilfe und Gnade. Gottes Güte und Gnade, seine Bewahrung und Treue hat mich geführt und begleitet. Meine Lieben, das sind keine Floskeln. Nein, das ist die ganze Wahrheit von Gottes Gnade über meinem Leben. Was wünsche ich uns allen auf dem weiteren gemeinsamen Weg als freie Christengemeinde? Vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nie, was der dreieinige Gott uns Gutes getan hat. Bleibe fest im Glauben. Suche den Herrn auch dann, ja, besonders dann, wenn es dir gut geht, damit, wenn es einmal nicht so gut läuft, du davon zehren kannst. Sei bereit, dich von ihm verändern zu lassen. Das nennt man Heiligung. Er, unser Herr, will nur das Beste für dich, wie auch für mich. Lasst uns einander in Liebe begegnen, unterstützen, tragen, begleiten. Lasst uns nur vorzüglich voneinander reden und denken. Wir sind alle nur sündige Menschen. Wir machen alle Fehler. Vergebung und Annahme soll unser Zusammensein, soll unser Leben prägen. Ich freue mich, so Gott will und wir leben, noch viele Jahre mit euch zusammen, Gemeinde, ja, Reich Gottes hier auf Erden bauen zu dürfen. Gott baut seine Gemeinde, jedoch mit uns. Gottes Segen und seine Bewahrung sei mit uns allen. Danke für euer Vertrauen, das ich so viele Jahre erfahren durfte. Habt's gut.